Mir ist ja die Rolle des Wissenschaftlers zugewiesen worden. Das ist immer kompliziert, wenn man vor Leuten redet, die man nicht sehen kann. Das Licht geht eindeutig in die falsche Richtung. Ich kann Sie nicht sehen, Sie können mich sehen. Nun, Zeit ist ja das Thema dieser Konferenz, der rote Faden, der hier durchläuft. Was ich in den nächsten 15 Minuten machen möchte mit Ihnen, ist ein bisschen zu sprechen über Aspekte der Zeit in der Wissenschaft. Und um das ein bisschen präziser zu fassen, über die Zeit in der wissenschaftlichen Forschung. Also wahrscheinlich ist es so, dass ich hier etwas anderes umgehe wie der letzte Redner mit der Erfahrung der Zeit als Individuum oder als Kollektiv. Mit Zeit und Form der Zeit, wie sie sich darstellen, sozusagen in der experimentellen Praxis, in der Musik, die wir gerade gehört haben. Da scheint es ein Element davon auch zu geben. Sie haben ja einen Musiker, der spielt. Und der folgen muss einem Computer, der seine eigene Rolle spielt und reagiert mit dem Musiker. Und der Sp Musiker muss dann wieder reagieren, sozusagen auf das, was der Computer sagt, und umgekehrt. So haben wir hier eine etwas interaktive Verfahrensweise, wo das Umfeld natürlich auch eine Rolle spielt. Wenn es einfach nur, als wären es nur um diese subjektive Erfahrung der Zeit für sich geht. Nein, es gibt auch dieses Umfeld. Ich werde meinen Vortrag in zwei Teile aufteilen und zwei Zeitdimensionen unterscheiden. Im wissenschaftlichen Forschungsprozess, und beide Dimensionen scheinen ganz wichtig zu sein. Im ersten Fall, ja, worum geht es da? Da geht es um die intrinsischen Formen von Zeit in der Experimentierung. Wenn man das genauer sich anschaut, dann haben wir zwei Möglichkeiten in der Experimentierung. Es gibt zwei Optionen, wenn Sie so wollen. Auf der einen Seite können Sie versuchen, Dinge zu beschleunigen. Das heißt, dass etwas passiert, das ohne die Beschleunigung nicht passiert wäre. Oder was zumindest nicht sichtbar geworden wäre, ohne eine Beschleunigung. Dann haben Sie natürlich eine Institution, die eigentlich fast jeder kennt, die da mitspielt mit diesem Spiel. Mit großer Virtuosität. Das ist CERN in Genf, wo die Partikelphysiker im Zentrum dieses riesigen Experiments sind, das also in den Boden sozusagen verkabelt sind. Also ein Partikelbeschleuniger. Und alle Experimente basieren ja auf Beschleunigungsprozessen. Nun, was auch eine wichtige Rolle spielt, und insbesondere in der Life Science eine wichtige Rolle spielt, ist die Verzögerung bis hin zum vollständigen Stillstand. Also, was meine ich damit? gebe ich Ihnen mal ein Beispiel vielleicht, was ja ganz brutal, was bar grundlegend ist. Die Life Science der 20er Jahre zeigen uns, dass die Biologie des Einfrierens, was heißt das? Spielprozesse, biologische Prozesse entschleunigen, zum Stillstand bringen, molekulare Bewegungen stoppen, um Strukturen zu sichtbar zu machen in der Kryoelektronenmikroskopie oder auch auf der Zellenebene etwas sichtbar zu machen. Ohne die Einfrieren, die Biologie bremsen, wäre zum Beispiel die Reproduktionsmedizin überhaupt gar nicht möglich geworden. Das heißt, diese Optionen, die geöffnet worden sind, die sich ja geöffnet haben in diesem Feld, ja, der Wissenschaft, Vertrauen auf den Gefrierschrank. Und im 19. Jahrhundert gab es sowas noch nicht. Da wurde Physiologie anders dargelegt. Und die Forscher mussten sich auf die saisonale Verfügbarkeit von bestimmten Werkstoffen vertrauen. Und bestimmte Experimente konnten nur im Frühling oder im Herbst durchgeführt werden, aber nicht im Winter oder im Sommer. Das heißt, die Möglichkeiten der Temperaturregulierung waren ganz entscheidend für die Entwicklung dieser Disziplin der Life Science im 20. Jahrhundert. Ja, das sieht man üblicherweise nicht so, aber man sollte es mal so auch betrachten. Das Zweite, über das ich gerne sprechen möchte mit Ihnen, ist, das Temporäre im Forschungsprozess selbst. In einer Zeit, in der im Wissenschaftsbereich und in anderen Bereichen des Lebens man immer mehr spricht von Deliveries, also von Ergebnissen, was in einem determinierten Zeitrahmen eben geliefert werden muss. Da ist etwas, was man die Eigenzeitlichkeit nennen möchte, mit Referenz zu dem, was wir gestern von Helga Nowotny gehört haben. Ihre Rekapitulation des Buches aus den 1980er Jahren der Eigenzeitlichkeit, die Schaffung von neuen Wissens, eines Wissens, das einfach nicht antizipiert werden kann. Und das bekommt eine gewisse Notwendigkeit und Dringlichkeit. Das Experiment ist eine Suchmaschine mit einer kuriosen temporären Struktur, produziert also Dinge, über die man nur nachher sagen kann, dass man nach denen hätte suchen sollen. In diesem Zusammenhang wenn Sie mich fragen, eines der größten Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts, Claude Bernard, der hatte völlig recht, als er mal kategorisch gesagt hat, Wissen ist immer a posteriori. Und bei Casnon und Bachelard lesen wir dann auch, Realität ist nicht das, was wir dafür halten, sondern dass wir gedacht hätten sollen. Empirischer Gedanke ist klar, ist nur retrospektiv, wenn also sozusagen der Vernunftapparat entwickelt worden ist. Nun, Rekurrenz ist ein Begriff, ist Gaston Bachelard, diese Form der Historizität, der Temporalität, der wissenschaftlichen Wissensaneignung beschreibt. Denn das kann, die Wissen kann solidifiziert werden in einer Rekurrenz. Es gibt keinen Satz von Rollen, von Regeln, der diese Reproduktion sicherstellt. Das heißt, Der derzeitige Wissensstand einschließlich die Methoden zur Gewinnung dieser Erkenntnisse, die werden ersetzt werden durch andere. Bachelard hat das so gesagt, das ist immer das Risiko, dass es eine neue Erkenntnis gibt, sodass die Wissenschaft, dass die Geschichte der Wissenschaft als die am wenigsten reversible Geschichte von allen Geschichten ist. Wissenschaftsproduktion passiert immer in schmutzigen Orten, Zeiten, in Verwirrung, in Orten, wo Dinge einfach versucht, ausprobiert werden. Deswegen wird es immer die Notwendigkeit epistemologischer Aktivitäten geben wird, wie der Bachelard. Es gibt unglücklicherweise keinen Algorithmus, der das garantieren würde, dass solche Ereignisse sich auftun. Bachelard wollte nicht den Raum der Unordentlichkeit von der Epistemologie trennen. Er hat das als das Herz der Epistemologie benannt. Und hier ist Experimentierung, Experimente sich selbst darlegen. Das ist ein Fokus der Epistemologie, des Konkreten, der Indikatoren, Punkte, wo diese epistemologischen Fakten, also diese unerwarteten Impulse eben sich darlegen, sich ergeben. Als Konsequenz, in der die Form der Beziehung zwischen Wiederholung und Relevanz, das ist ja nicht, ist nichts anderes, die Form der Zeit, das ist immer konkret. Wie Proteine, die müssen einfach entsprechend so untersucht werden. Innerhalb der Idee, die George Kubler uns ja vorgestellt hat, diese Strukturen interagieren. Wir sehen ja die vertikale Achse der Geschichte der Dinge nicht als eine massive und homogene Strom, sondern als etwas, was von Fasern zusammengebaut ist, jede mit einer eigenen Zeitlichkeit. Wir können natürlich den Zeitfluss als ein Bündel von Fasern betrachten, wie Kubler das am Ende des Buches schreibt. Und er verwendet den Vergleich als Bild der Interaktion dessen, was er nennt, eine Serie von Primärobjekt und Newtons in der Geschichte, um das ernsthaft zu nehmen für die Geschichte der Kunst und der Geschichte der Wissenschaft und der Geschichte der Dinge zusammenzuschauen, können wir Ensemble von Experimenten als Instanzen einer von solchen Faserbündeln betrachten und wie sie zusammenkleben und zusammenbleiben. Und das wird dann gleich dann eine Geschichte der Materialität, wie ich das nennen würde. Und mit dem würde ich meine Bemerkungen beenden wollen und dann die nächste Musik hören wollen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.